Ich sehe das agil, dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz.
Hallo zusammen, wir haben gut gegessen, wir sitzen jetzt wieder im Auto und haben jetzt voll Bock, uns den Rest der Folge mit Markus Meyer anzuhören.
Also dann viel Spaß!
Markus, ich habe nochmal eine Frage, und zwar in der agilen Softwareentwicklung nach dem Scrum Guide ist ja so das Idealkonstrukt, dass jeder im Team alles kann und überall einsetzbar ist, dass einfach das Team ganz individuell und ganz schnell auf neue Gegebenheiten reagieren kann. Nun ist es in der Praxis meistens so, es kann nicht jeder alles, das wäre viel zu teuer, sondern man hat T-Profile. Also der Frontend-Entwickler kann auch ein bisschen Backend, und wenn dann der Backend-Entwickler ausfällt, dann kann der Frontend-Entwickler den Backend-Entwickler relativ schnell ersetzen. Oder wenn ich auf einmal zwei Backend-Entwickler brauche, dann kann letztendlich der Frontend-Entwickler den Backend-Entwickler unterstützen. In der agilen Produktentwicklung könnte ich mir vorstellen, ist es ein bisschen problematischer, weil wenn ich mir überlege, okay, ich habe einen Einkäufer, einen Konstrukteur, einen Designer und einen Produktmanager, der Produktmanager kann wahrscheinlich kein Design machen und der Konstrukteur kann keinen Einkauf machen. Wie ist das da gelöst?
Ich glaube, die Frage kann man nicht eindimensional beantworten. Ich glaube, wir brauchen mehr Generalisten. Also, und trotzdem brauchen wir auch in manchen Bereichen wirklich Spezialisten. Aber der Spezialist ist nicht der, der ständiger Teilnehmer im Projektteam ist. Der Generalist ist der ständige Teilnehmer, und der muss wieder, man hat ja oft mehrere Hierarchien, wo ich sage, ich habe ein Kernteam aus, ich sag mal, 6 bis 8 Leuten, alles was mehr ist, ist Quatsch, weil es einmal ineffizient wird. Aber der Generalist in der Entwicklung, der in dem großen Kernteam sitzt, der hat vielleicht wieder ein kleines Team, wo er sagt, okay, da habe ich Leute, die mir zuarbeiten, habe 2 Spezialisten dabei, und somit habe ich quasi den Generalisten im Gesamtteam, aber ich habe auch meine Spezialisten. Es gibt einfach gewisse Themen, wo ich Fachleute brauche. Das ist in der Softwareentwicklung aber auch so. Aber das sind nicht die ständigen Teilnehmer im Gesamtteam, weil da habe ich nämlich 25 Leute da sitzen. Und dann kommt einfach nichts mehr dabei raus. Und trotzdem glaube ich, dass in der Mechanikwelt auch mehr Generalismus möglich ist, wie wir immer glauben. Ich muss als Entwickler verstehen, was die Bedürfnisse des Einkäufers sind. Und genau dahin muss ich in der Entwicklung auch denken. Ich kann es nicht ausblenden. Klar ist er der Spezialist, aber ich muss verstehen, was seine Treiber sind. Und genauso muss ich verstehen, was der Vertrieb braucht. Deswegen bin ich kein Vertriebler, aber ich muss zumindest verstehen, was es für meine Arbeit bedeutet. Und ich brauche auch keine 5 Assistenten, die mir zuarbeiten. Ich mache meinen Termin selber, ich mache meine Dokumentation selbst. Und das glaube ich, dass wir viel besser noch machen können oft, dass weniger Schnittstellen, weniger Menschen, und jeder macht seine Sache von vorne bis hinten etwas selber. Wo er Spezialisten braucht, nimmt er mit ins Boot. Und ich bin da oft ein Freund von eben 2-stufigen Projekthierarchien, wo man sagt, man hat ein Gesamtteam, das am Ende das Gesamtprodukt verantwortet, mit mehr Generalismus. Und jeder dieser Generalisten hat seine Fachleute in seinem Team. Und somit haben wir quasi immer so 6, 5, 4, 8 Leute im Team, im Spezialistenteam, und die Aggregation im Gesamtteam und in die andere Richtung wieder genauso. Und dann sind wir, glaube ich, im besten Falle effizient und haben im besten Falle auch alle Fachleute mit eingebunden.
Markus, wie schätzt du den Stellenwert von Agilität in der Produktentwicklung ein? Also was ich damit meine, wie denken Unternehmen über Agilität in der Produktentwicklung? Siehst du da Tendenzen oder Trends, dass Unternehmen sagen, naja, wir besinnen uns auf das Alte, das, was wir kennen, mit Lastenheften nach Wasserfall, egal welches Produkt, wir entwickeln das so? Oder ist es doch so ein Punkt, es ist im Kommen, die Agilität, auch bei physischen Produkten, und die Unternehmen, da hat es irgendwo Klick gemacht und die überlegen sich genau, welches Produkt machen wir agil und welches nicht.
Ja, ich glaube, die Frage kann man auch nicht eindimensional beantworten. Ich glaube, am Anfang ist immer so dieser, vor, keine Ahnung, 10 Jahren, wo dieser Hype um Scrum und Agilität, da hat dann jeder mitgequatscht und jeder irgendwas erzählt, aber mir selber ging es ja auch so. Und wenn man mal ein bisschen in die Tiefe gegangen ist, hat man nicht gemerkt, dass jeder drüber quatscht, aber keiner wirklich genau versteht, was das jetzt für ihn bedeutet und was er da für sich rausziehen kann. Dann versucht man oft alles umzusetzen und die ganze Organisation, obwohl sie nicht reif dafür ist, dahin zu motivieren. Und das ist immer bei Neuigkeiten so, ne, dass das alles überschwingt. Und mittlerweile glaube ich, dass es so ist, dass es da einen guten Weg gefunden hat. Ich glaube, ohne geht's nicht. wenn man am Markt weiterhin bestehen will, außer man hat ganz klassische Ticketsysteme, wo ich sage, na ja, wir arbeiten das halt ab und dann das Ticket und dann kommt das nächste Ticket und dann immer gleich und alles ist Standard. Wenn das so ist, dann braucht man da wenig Agilität. Ich glaube, man muss immer eher auf den Markt schauen. Wenn ein Markt klar ist, dann ist es weniger nötig. Also wenn ich sage, meine Produktinnovation ist klar, wo die Reise hingeht und da haben wir einen ganz stabilen Markt. Man muss bloß immer achtsam sein, wenn Technologiesprünge, Technologiewechsel sind. Ein ganz tolles Paradebeispiel, Osram. Osram ist für mich, ich durfte auch mal tätig sein, eher ein, sagen wir mal, Industriebeamtentum. Und was haben wir gemacht? Wir haben Glühbirnen, haben die entwickelt oder Leuchtmittel. Und wenn du halt eine neue Lampe gebraucht hast, bist du in den Laden gegangen, hast du eine neue geholt. Und egal welchen Reifegrad die hat, du hast ja die gekauft, die es gerade gibt. Und wenn Osram ja länger für das Produkt gebraucht hat, dann hat es halt ja später diese Birne gegeben und hast halt noch die alte gekauft. Du hast es gar nicht mitgekriegt als Kunde. Jetzt kam das Thema LED. LED ist ein Bruchteil Leuchtmittel, der Rest ist Elektronik. Auf einmal kamen völlig andere Produkttechnologien und völlig andere Wettbewerber. Jetzt kamen auf einmal die Elektronikkonzerne ins Boot, die aber halt agil und dynamisch am Markt waren. Und bis Osram dann da mal auf den Zug mit aufgesprungen ist, hatten die schon Produkte am Markt, Innovationen am Markt. Und auf einmal ist dein Markt komplett weggebrochen. Und ich glaube, wenn man da nicht achtsam ist, dann bleibt man auf der Strecke. Und ich glaube, ein bisschen Agilität tut jedem Unternehmen gut. Nur man muss es nicht der Agilität willen sagen, weil es jeder macht, müssen wir es auch tun. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Philosophien, mit dem Team zu arbeiten, Eigenverantwortung zu leben, die Leute mit ins Boot zu nehmen. Wenn ich mir überlege, vor 20 Jahren gab es die ersten Handys, Mails und so weiter. Und jetzt, 20 Jahre später, haben wir eine Komplexität, die wir Menschen aushalten müssen, die uns manchmal echt fordert. Also nicht die körperliche Arbeit, sondern eher die Komplexität, die wir jeden Tag managen müssen. Und jetzt, wenn wir nochmal 20 Jahre vorausdenken, dann kann man mal überlegen, was da noch alles auf uns wartet. Und jetzt kann man sich ganz gut überlegen, bin ich als Alleinkämpfer in der Lage, als Einzelkämpfer in der Lage, alles zu bedienen oder brauche ich einfach Spezialisten? Wo ich sage, wir sind ein gutes Team, ich kann das, der kann das und am Ende ist es das große Ganze und wir sind erfolgreich, weil wir alles im Team vertreten haben an Kompetenz. Und ich glaube, diese Offenheit dafür und immer wieder den Markt im Blick zu haben, nicht wir entwickeln des Produktes willen, sondern entwickeln des Marktes willen. Und wenn man die beiden Punkte im Auge hat, dass man die Teams flexibel hat und freigeistige Menschen hat, die Leidenschaft für ihren Job haben und den Markt im Blick hat, dann kann man gar nicht viel falsch machen. Und da muss man halt die richtige Methode wählen, die dazu dient, den Markt nutzen und die Menschen am besten zueinander zu bringen. Und da gibt's kein richtig oder falsch. Das ist einfach eine Trimmung, die man unternehmensspezifisch anpassen muss.
Gerade bei dem Zusammenbringen, wie siehst du das Thema oder das Querschnittsthema Digitalisierung als auch Trend generell in der Agilität, aber dann auch bezogen auf agile Produktentwicklung?
Naja, also ich glaube, dass wir, wenn wir schnell werden wollen, um das Thema Digitalisierung nicht umherkommen. Also Zettelwirtschaft ist einfach. Und klar, braucht man eine Skizze am Papier, aber wenn man mit verteilten Teams, mit global arbeitenden Teams zusammenarbeitet, dann ist halt der Zettel nicht mehr das alleinige Medium, dann braucht man halt, und das haben wir jetzt auch gemerkt in der aktuellen Zeit, es geht viel mehr digital, wie man manchmal gemeint hat. Man kann viel Zeit sparen, man kann viel Energie, die man auch für Reisen braucht, einfach einsparen. Ich glaube, dass es ohne Digitalisierung nicht geht. Man muss sich immer nur die Frage stellen, wenn ich etwas an Daten erfasse, wozu brauche ich es denn? Und da wird aus meiner Sicht oft viel überzogen. Wenn man jetzt führt man eine neue Software ein, dann wünscht man sich, was alles toll wäre, was man machen könnte. Und da bin ich ein Freund von sagen, wir fangen mal klein an. Wir halten uns den Baukasten nach oben offen. Und wenn wir schaffen, diese Daten sauber digital zu erfassen, mit denen wir dann arbeiten und merken, wir haben noch Luft nach oben, dann erfassen wir noch mehr Daten. Aber dass man per se alle Daten, die man erfassen kann, erfasst und kein Mensch braucht die jemals, aber die Menschen brauchen viel Zeit, um die Daten zu erfassen, dann glaube ich, haben wir es überzogen. Und da denke ich, lieber weniger, da ist wieder das Thema Scrum. Wir haben ein kleines Produkt und wenn das funktioniert, machen wir es größer. Da kommt genau dieser Ansatz zum Tragen.
Ja, ich denke, Digitalisierung zum Selbstzweck, da sind wir uns einig, das hat noch keinem was genützt. Konntest du ich sag mal so, digitale Tools in deiner Vergangenheit einsetzen, gerade um das Problem zu lösen, dass man vielleicht nicht jedes Mal ein verkaufsfähiges Hardware-Produkt am Ende eines Sprint hattest, sondern hier vielleicht mit virtuellen Prototypen gearbeitet hast, mit Simulationsmodellen. Ist das was diese Agilität in der Hardware-Entwicklung unterstützen kann?
Auf jeden Fall. Also wir haben das mal ganz pragmatisch oder live erlebt. Wir haben zwei Kunden gehabt in der Automobilbranche. Der eine hat wirklich nur Prototypen, Erprobung, haben hunderte Millionen von Euro ausgegeben. Nicht nur für das eine Produkt, das wir gemacht haben, sondern für den kompletten Truck. Und die andere Firma, relativ parallel laufendes Projekt, die haben ganz viel virtuell FEM-Berechnungen, Mechanikberechnungen, Modeflow-Berechnungen und haben quasi dann Kräfteverlauf, Kraftverlaufe simuliert und haben viel, viel Software-Intelligenz da reingesteckt. Und am Ende, zusammengefasst kann man sagen, vielleicht war die Reife des mit Prototypen erprobten Produktes etwas besser, aber es haben beide funktioniert. Nur die einen haben halt 20% der Prototypkosten und Entwicklungskosten, was Bauteilkosten in der Entwicklung betrifft, ausgegeben und die anderen halt einfach dann die 80% mehr. Und da muss ich sagen, vielleicht liegt da die Wahrheit auch irgendwo dazwischen. Ich glaube, ohne Hardware, ohne Prototypen geht's nicht. Aber man kann ganz viel simulieren. Und da kommt das Thema Standard wieder ins Spiel. Wenn ich halt eine Funktion mit einer Standardbaugruppe erprobt habe und die ist schon nicht nur in der Entwicklung und im Versuch freigegeben, sondern die ist schon 5 Jahre am Markt, dann weiß ich, dass die funktioniert. Aus welchem Grund ändere ich die ab? Und ich bin immer ein Freund von sagen, wir nehmen alles aus dem Baukasten, was wir haben. Und wo der Kunde was Neues will oder wo wir eine neue Idee haben, da konzentrieren wir uns drauf und das machen wir genial und wirklich ganz früh Prototypen, ganz früh irgendwelche Testings, aber dann konzentriere ich mich auf dieses eine Modul und nicht auf den gesamten Produkt, weil man alles halt neu macht, weil es gerade halt nett ist. Und ich glaube, da steckt viel, viel Effizienz in der Zeit und auch in den Kosten. Und am Ende natürlich auch in der Qualität, weil alles, was ich schon 20 Mal gemacht habe und am Markt erfolgreich platziert ist über x Jahre, weiß ich halt, dass es funktioniert. Das muss ich nicht alles freigeben, testen und dann wieder nochmal ändern und wieder testen. Also da, glaube ich, steckt viel Musik drin, dass man quasi Entwicklungszeiten verkürzt, dass man Kosten spart, aber auch die Qualität am SOP dann auf einem geilen Level hat, ja.
Hätte ich sogar noch ein richtig anschauliches Beispiel. Ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit eine neue Küche gekauft und der Küchenbauer, der hatte auch ein richtig cooles Tool, wo er mir on the fly quasi diese Küche konfiguriert hat. Ich konnte mir das auf dem Tablet angucken, wäre sogar auf einer virtuellen Brille möglich gewesen und meine Änderungswünsche hat er direkt eingearbeitet und dann konnten wir uns, meine Frau und ich, das direkt angucken und das war schon extrem zeiteffizient im Vergleich, wie das halt sonst so ist. Ne? Läufst du durchs Studio durch, guckst dir alles an, also ich sehe das schon auch hier, dass diesen Trend, Digitalisierung macht vieles, vieles schneller, auch bei physischen Produkten, die man eigentlich gerne anfassen will.
Absolut.
Markus, eine Frage habe ich auch noch, und zwar zum Thema Testen. In der agilen Softwareentwicklung ist eigentlich ganz klar, wie getestet wird. Nämlich immer, wenn ich ein Element fertig gemacht habe und es geht normalerweise oder idealerweise in einem Sprint, dann wird es normalerweise auch direkt getestet. Jetzt stelle ich mir aber vor, wenn ich mir überlege, zum Beispiel ein Auto, wenn ich ein Auto zusammen entwickle oder ich schraube jetzt nicht ein Auto zusammen, dann kann ich ja erst ganz am Schluss testen, ob das Auto auch wirklich fährt bei einer wirklich physischen Produktentwicklung. Kannst du da mal was zu den Unterschieden bitte sagen oder wie würdest du die Sache sehen? Wie wird das in der agilen Produktentwicklung gemacht?
Ich weiß nicht, ob sich da die agile von einer sehr guten, normalen Produktentwicklung unterscheidet, aber ich bin immer ein Fan von, wenn wir einen Entwicklungsprozess starten, dann müssen wir alle Machbarkeiten der jeweiligen Komponenten geklärt haben. Und wenn eine Machbarkeit nicht geklärt ist, dann müssen wir da einfach viel Augenmerk drauf legen. Ein Beispiel. Wir haben irgendein Tragsystem und der Kunde möchte ein anderes Material haben. Das Material haben wir aber noch nie verwendet. Jetzt muss ich ja nicht das Produkt fertig entwickeln und am Ende in der Validierung feststellen, dass es doch nicht funktioniert. Dann nehme ich halt einfach ein ähnliches Produkt, nehme das Material, jage es in diese Form und teste ein ähnliches Produkt und guck mal, ob das funktioniert. Und wenn ich dann sage, na ja, das Produkt ist zwar nicht 100% gleich designt, aber ähnlich und ein K.O.-Test, da braucht man auch keine kompletten Testzyklen über Vierteljahr durchlaufen, die viel Geld und viel Zeit kosten, sondern wir sagen, okay, was ist kritisch? Okay, Festigkeit ist kritisch, vielleicht Shaker-Tests, irgendwelche Klimatests. Und die mache ich dann mit dem ähnlichen Produkt und stelle damit sicher, dass die 95% Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, gegeben ist. Und oft passiert es, dass man sagt, naja, wir entwickeln, wir machen, wir tun, das Material haben wir zwar nicht getestet, aber wird schon klappen. Und am Ende in der Validierung, wenn die Werkzeuge gebaut sind, wenn die Kosten ausgegeben sind, fangen wir es validieren an, dann kostet der Test nochmal 150.000 Euro oder die Testreihe oder wegen mir 400.000 Euro. Wir bauen Prototypen aus und dann stellen wir fest, dass es nicht funktioniert. Das heißt, wir ändern Werkzeuge, wir ändern, schießen komplette Terminpläne und die Kosten gehen durch die Decke. Und da, glaube ich, kann man immer mit dem Restrisiko, aber ich kann frühestmöglich versuchen, alle Probleme abzutesten. FMEA, typische Analyse, nicht nur pro forma, sondern wirklich da tun, wo es auch Sinn macht. Und dann habe ich im nächsten Phasenmodell oder in der nächsten Phase halt diese offenen Punkte, die ich abarbeiten muss in dieser Phase. Und die Phase wird erst freigegeben, die nächste, wenn diese abgearbeitet sind. Und nicht, wir machen mal weiter bis zum Schluss, ja.
Das heißt, eigentlich brauche ich in der agilen Produktentwicklung die Tester zweimal. Ich brauche sie ganz am Anfang, wo sie letztendlich die Machbarkeit berechnen. Und ich brauche sie nochmal am Schluss, wo sie dann das eigentliche Modul abnehmen.
Ich glaube, man braucht sie in jeder Phase. Jede Phase hat Freigabekriterien aus meiner Sicht und es sind halt am Anfang gröber und am Schluss immer feiner. Ich muss beispielsweise keinen UV-Test machen, der am Ende nötig ist, am Anfang, wenn ich weiß, das Material kann das. Dann mache ich aber einen Festigkeitstest oder einen Klimatest oder einen Shaker-Test und stelle einfach mal die Grundvoraussetzungen sicher, ob das überhaupt funktioniert. Und somit kann ich mit weniger Tests, das muss ja kein im Testlabor, wenn wir sagen, wir können ja nur bis 80 Grad Klimaschrank und es ist aber 90 gefordert, dann machen wir es halt mit 80, dann haben wir immer schon eine bessere Aussage. Wenn es mit 80 schon nicht funktioniert, dann wissen wir, wo das Thema liegt und dann können wir immer noch den Reifegrad höher ziehen. Aber weniger und konkreter zu testen ist immer noch besser, wie gar nichts zu machen. Und da glaube ich, kann man viel Dynamik in die früheren Phasen geben, um am Ende dann ein leichteres Leben zu haben.
Du, Timo, wir haben was ganz Wichtiges vergessen, und zwar, was der Markus heute macht. Er ist ja nicht mehr in dieser agilen Produktentwicklung, sondern, Markus, du hast heute ein eigenes Weingut zu managen. Was konntest du denn da in dein neues Berufsbild mitnehmen? Und kannst vielleicht auch nochmal auf die Besonderheiten eingehen, die jetzt dein jetziger Job, deine jetzige Passion mitbringt?
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich bin leidenschaftlich in der Industrie gewesen und mache das immer noch ein bisschen hobbymäßig. Also da bin ich immer gern am Ball aber weit weg von Vollzeit oder irgendwas. Und im Prinzip hat sich die letzten 15 Jahre vom hauptberuflich in der Automobil, in der Entwicklung, agile Entwicklung, war so das Weinbauthema von meinen Eltern begonnen, einfach Hobby. Und hat sich immer wieder mehr hochentwickelt und mittlerweile ist es so, dass quasi das Weingut der Hauptlebenserwerb ist und das andere Thema noch Hobby ist, so dieses Thema Produktentwicklung, Agilität und so weiter. Was hat mich da motiviert? Also ich bin immer noch leidenschaftlich gerne in der Automobilbranche tätig. Ich bin super vernetzt, habe da super tolle Kollegen und Freunde. Für mich war es immer wichtig im Leben, eigenverantwortlich zu sein und selbstbestimmt zu sein und einen Sinn in dem zu sehen, was ich tue. Und ich konnte es für mich einfach mit dem Thema Wein irgendwann eigenverantwortlich in meinem Betrieb am besten umsetzen. Ich kann jetzt irgendwie keine Automobilzulieferfirma da schnell aus dem Boden stampfen. Und da hat sich das Thema Weinbau einfach entwickelt. Und ich glaube, dass man diese Cross-Funktionalität, was ich in der Automobilbranche gelernt habe, hier gut transferieren kann. Frag mal einen Winzer, was Thema 5S oder Toyota-Prinzip oder was Agilität ist. Da gibt's bestimmt coole Typen, die das wissen. Aber es gibt auch viele, die sagen, was erzählst du mir da gerade? Und ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit wird's, ich sage immer, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Also das ist ja auch so ein agiler Ansatz. Ja, wie können wir aus der Problematik heute eine Tugend machen und was daraus entwickeln? Wir haben jetzt zum Beispiel ein klassisches Familienweingut in Südfranken, eine Qualitätspyramide vom Rebsortenwein bis zum großen Gewächs. Jetzt kam Corona. Die Gastronomie liegt tot am Boden und wir haben auch keine Veranstaltungen mehr hier. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir oder der Kunde zum Wein oder wie kommen wir zum Kunden? Und das war quasi die Geburtsstunde, auch in einem Brainstorm, wo man sagt, okay, gutes Team, zusammensetzen, okay, was ist das Problem? Was können wir der Welt Gutes tun mit dem, was wir können? Und dann haben wir gesagt, okay, 6 Flaschen Wein verschicken, Großflaschen, die Leute sitzen zu zweit daheim. Selbst der geübte Weintrinker tut sich da schwer, die leer zu machen und gibt viel Geld dafür aus. Nur 2 Weine zu verschicken, ist keine Weinprobe. Und darum haben wir gesagt, okay, wir füllen 6 Weine vom einfachen bis zum großen Wein in kleine Fläschchen, 0,25. Und somit können wir quasi 6 Weine in einer Box, haben wir eine schöne Tastingbox designt, gemacht und haben die quasi dem Kunden geschickt. Und da konnte der quasi mit uns online über Zoom, also auch wieder digital, kommt das Digitalisierungsthema wieder rein, einfach eine Weinprobe machen. Und klar würden wir uns freuen, wenn die Leute hier sitzen würden. Aber bevor man gar nichts tut, ist es immer noch besser, virtuell zusammenzukommen, eine coole Zeit zu haben. Die Leute sind selig. Das war das Highlight der Woche, Abend eine Weinprobe mit 20 verschiedenen Haushalten, sich auszutauschen, einfach mal wieder zu reden, um andere Leute zu hören, kennenzulernen und nebenbei noch einen geilen Genuss zu haben und einfach einen tollen Abend zu haben. Und das ist halt das, was wir leisten können. Und ich glaube, wenn wir diese geistige Flexibilität, egal in welcher Branche, nicht haben, ob man es dann Agilität nennt oder was auch immer. Viele leben ja auch Agilität, ohne dass sie es wissen, dass sie es leben. Also das ist ja auch viel Pragmatismus dabei. Und das hat uns sicher geholfen, da mit dieser Erfahrung, auch was Prozesse betrifft, dass einfach klar Standards, wenn man, das haben wir schon immer so gemacht und dann machen wir so, bis wir eine neue Idee haben, dass es besser ist, dann machen wir es anders, aber wir machen es nicht jeden Tag anders, der Andersartigkeit willen. Und ich glaube, da kann man immer viel mitnehmen. Und wir sind auch sehr, sehr teamorientiert. Wir haben ein super Team, ein junges Team. Und da glaube ich, dass auch ich möchte nicht Menschen, denen ich jeden Tag sagen muss, was sie zu tun haben. Ich möchte eigenverantwortlich arbeitende Menschen im Keller, im Außenbetrieb, in der Vermarktung. Wenn sie mich brauchen, bin ich da. Ich bin der Diener, der die supportet, der die Leute befähigt. Aber ich bin nicht der, der jeden Tag wie ein Zambano rumrennt und jedem zu sagen, ohne dass er den Kopf einschaltet, was zu tun hat. Die Leute sollen selbst denken, wie wenn es ihr eigenes Weingut wäre. Und wenn wir diesen Geist erwecken, und da sind wir auch nie perfekt, dann haben wir es gekonnt. Dann haben die Leute Bock, weil sie wissen, ich bin wer, ich kann mich hier verwirklichen. Ich habe den Segen, dass ich auch mich verlassen kann, dass andere ihren Laden rocken, ihren Bereich. Und somit haben wir am Ende die beste Marktpräsenz und nicht, ich bin das Bottleneck und überall, wenn ich bin, läuft's und wo ich nicht bin, läuft's nicht. Und das wäre ja fatal. Ich bin ja nur ein Mensch. Und so haben wir 10 Leute, die denken und aktiv sind.
Ja, Markus, vielen Dank. Ein super tolles Beispiel dafür, wie richtig angewandte Agilität in jeder Branche einen Wettbewerbsvorteil bringt. Und ihr habt es gehört, wenn ihr mal Bock auf eine virtuelle Weinprobe habt in Corona-Zeiten, dann besucht den Markus auf seiner Website. Den Link packen wir in die Beschreibung für diese Folge rein.
Und man muss dazu sagen, ich habe die Tastingbox 6-mal zu Weihnachten verschenkt und sie ist jedes Mal gut angekommen.
Sehr gut.
Timo, ich habe keine gekriegt.
Oh. Noch nicht.
Noch nicht, ja. Okay, normalerweise machen wir am Schluss immer eine Zusammenfassung, aber ich würde sagen, das machen wir auch dieses Mal ganz agil und ganz anders. Und zwar geben wir einfach unserem Gast das letzte Wort. Und Markus, vielleicht kannst du ja einfach nochmal sagen, was würdest du zusammenfassend dem Zuschauer mitgeben? Wir sagen schon mal Tschüss.
Genau, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten.
Genau, und Markus, du hast das Wort für die letzten Worte.
Ja, danke dafür. Ich kann immer nur propagieren, wenn jeder Mensch, wenn er was verändern will, bei sich anfängt und nicht vom anderen hofft, dass er sich verändert, sondern einfach jeden Tag kann ich selbst entscheiden, ob ich etwas verändere an dem, was ich tue. Und da haben wir ganz viel Handlungsspielraum, viel mehr, wie wir oft glauben. Und das wünsche ich euch, uns allen, dass wir genau da ansetzen. Wenn wir in den Spiegel gucken, was wir da sehen, das ist genau die Lösung für Veränderung.
Damit du keine Folge verpasst, folge uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook und bleib verdammt nochmal agil.